Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Geldbonus-Podcasts und heute habe ich jemanden von den Neos zu Gast und zwar Yannick Schnetti. Danke fürs Kommen.
Ja, danke für die Einladung.
Freut mich. Erste Frage vorweg. Per du oder sie?
Per du, bitte.
Super. Du bist wie alt, wenn ich fragen darf?
Ich bin 28.
28, boah, jetzt fühle ich mich schon alt. Jetzt fühle ich mich wirklich schon alt.
Ja, dann bist du in der Rolle, mir das Du-Wort anzubieten.
Oder? Ja, nein, also ich finde es sehr lustig, aber da komme ich gleich zur ersten Frage. Wie fühlt man sich als junger Politiker im Parlament? Wird man da ernst genommen?
Also man muss sich so arbeiten, es war schon, ich werde oft gefragt, so hast du irgendwie Diskriminierung erlebt, ja, insbesondere aufgrund der Hautfarbe, ich schaue nicht autochton österreichisch aus, also so und ich muss eigentlich sagen, gab es auch ganz vereinzelt, aber wenn ich Diskriminierung erlebt habe, gerade am Anfang, dann war das etwas, was man vielleicht so gemeinhin nicht als Diskriminierung versteht, nämlich aufgrund des Alters. Also dass so Abgeordnete, insbesondere von der ÖVP, die da teilweise schon so lange im Parlament sind, dass sie schon zum Inventar dazugehören, also seit 20, 30 Jahren da drin hocken, bei der ersten Reden zum Beispiel dann irgendwie reinbrüllen, was redst denn du da, jetzt arbeite dich einmal ein, jetzt sammle einmal Erfahrung und dann red gescheit so. Also das war sehr oft am Anfang und ich finde, da muss man halt irgendwie einen Weg finden, damit umzugehen. Meiner war halt gleich, also das gar nicht zuzulassen, diesen Untergriff und halt gleich irgendwie zurückzuschießen und dann passiert das auch kein zweites Mal von den entsprechenden Abgeordneten. Das war am Anfang sehr oft, aber es wird dann weniger, wenn man den entsprechenden Leuten, die so agieren, gibt ja auch viele, die das gar nicht tun, aber halt irgendwie zeigt, hey, wir können ganz sachlich diskutieren, aber auf dieser persönlichen Ebene, was hat mein Alter, was hat mein Geschlecht, was hat meine Hautfarbe zu tun mit meinen Argumenten? Also kommen wir mit sachlichen Argumenten, da können wir gern hart in der Sache diskutieren, aber nicht auf dieser Ebene.
Hm. Ja, ich kenne es nur aus eigener Erfahrung als Unternehmer, wenn man unter 30 ist, und ich bin jetzt schon bald 35, wird man einfach nicht ernst genommen, deswegen habe ich gleich diese Frage gestellt.
Ja, ja.
Weil man sieht ja von außen, dass lauter oder viele ältere Personen im Parlament sitzen. Und deswegen habe ich dir die Frage gestellt, wie man sich da fühlt oder wie man da ernst genommen wird. Ja, das ist immer bei mir nämlich so eine Frage, denn ich habe mir natürlich, also ich kenne ja auch deine Inhalte, ich kenne von fast allen die Inhalte und da habe ich mir so gedacht, okay, wie wirst du da ernst genommen? Zum Beispiel jetzt bei den Ausschüssen, die du machst da, also KOFAK-Ausschuss zum Beispiel jetzt. Deswegen.
Ja, also ich glaube, wenn man sich irgendwann irgendwie so ein Standing erarbeitet hat und vor allem auch bewiesen hat, dass man da, dass man sehr wohl was zu sagen hat, dass man sich auskennt, auch wenn man vielleicht deutlich jünger ist als viele andere Abgeordnete oder Kollegen und Kolleginnen, ich glaube, dann funktioniert das schon ganz gut. Ich finde, das Alter soll grundsätzlich keine Rolle spielen. Man kann auch sehr jung sein im Alter, aber sehr alt im Kopf, wie man bei unserem ehemaligen Bundeskanzler merkt, finde ich. Also nur jung zu sein auf dem Papier ist auch keine Qualifikation. Aber genauso wenig ist es eine, da schon seit Jahrzehnten im Parlament vertreten zu sein. Ich finde, es soll zählen, was man drauf hat, was man kann, was man zu sagen hat und auf der Ebene sollte man sich dann auch matchen. Das gilt auch jetzt für den Untersuchungsausschuss, der beginnt ja nächste Woche. Also beide, wir haben ja zwei Untersuchungsausschüsse, einen zu den Corona-Hilfen und den anderen, der wurde von der ÖVP eingesetzt, das war so eine Art Rache-Untersuchungsausschuss dann, zu rot-blauen Machtmissbrauch, so heißt er jetzt. Ja, und das ist für mich auch neu in dieser Rolle und da wird sich, bin ich mir sicher, da werden diese Untergriffe eher am Anfang auch wieder kommen. Also immer, wenn man neu in einer Rolle ist, das wirst du auch kennen, wenn man ein neues Projekt angeht oder neu irgendwo was beginnt, dann gibt es halt viele, die einem irgendwie dann die Rolle nicht gönnen oder ja, und dann geht es halt so wieder los, aber da muss man auf neu, glaube ich, wieder beweisen, dass man, wenn man davon überzeugt ist, dass man das gut macht, dass man das halt auch gut macht.
Mhm. Bist du einer, also bist du der Jüngste eigentlich jetzt aktuell im Parlament?
Genau, ich bin mit 24 ins Parlament gekommen. Ich bin jetzt immer noch der Jüngste, weil er seitdem nicht gewählt wurde. Haben diese Nationalratswahlen, also ich glaube, dass ich nach der Nationalratswahl, sofern ich wieder gewählt werde, nicht mehr der jüngste Abgeordnete sein werde. Hoffe ich zumindest, weil das Parlament braucht viel mehr junge Köpfe.
Wo kann man sich bewerben? Ich komme schon.
Naja, bei Neos glaube ich tatsächlich so einfach bei keiner anderen Partei, weil bei uns die Liste für die Nationalratswahl so offen gestaltet wird bei keiner anderen Partei. Der beginnt, dieser Vorwahlprozess heißt es, der beginnt bei uns in 2 Wochen und da kann jede und jeder, auch wenn man nicht Neos-Mitglied ist, sich bewerben um ein Mandat. Und da gibt es dann so einen recht komplizierten Vorwahlprozess, wo aber alle Bürgerinnen und Bürger mitstimmen können. Am Ende gibt es eine Liste und mit der gehen wir in die Wahl.
Okay, cool.
Also ich warte auf deine Bewerbung dann in 2 Wochen.
Ja, schauen wir mal. Ich weiß ja nicht, ob ich überhaupt in die Politik gehe. Ich habe ja vor 2028. Weißt du, was da ist?
2028, na?
Bundespräsidentschaftskandidat.
Ach so, und dann bist du alt genug. Weil ich,
35. Ja, ab 35.
Ja, aber jetzt letztes Mal wärst du noch zu jung gewesen.
Ne? Ja, absolut.
Das finde ich
ja
auch ein bisschen unnötig, dass es diese Altersgrenze gibt.
Finde ich auch, ja.
Weil warum sollte man Bundeskanzler werden können mit 19? Aber Bundespräsident mit 35, obwohl der Bundeskanzler in Österreich viel mehr reelle Macht hat. Also.
Mhm. Ich finde auch noch, also ich finde, wenn man schon nach unten eine Deckelung macht mit 35, sollte man sie nach oben auch machen.
Ja. Das sagst du jetzt,
ja. Ja, finde ich halt, ja, klar. gut, dann die nächste Frage wegen den Ausschüssen. Mhm. Warum ist da oder warum bist du mit oder als Neos, sage ich jetzt mal, dabei bei diesem rot-blauen Ausschuss? Was hat Neos damit zu tun?
Naja, also in diesen beiden Untersuchungsausschüssen ist es so, dass jede Partei, jede Fraktion kann Leute entsenden, ja, und zwar je nach Größe. Also wir sind die kleinste Partei im Parlament, deswegen haben wir einen Abgeordneten in beiden Untersuchungsausschüssen und die anderen Parteien je nach Größe dann, ja, 2, 3, 4 Abgeordnete. Und die Untersuchungsausschüsse sind ein sogenanntes Minderheitenrecht. Das bedeutet, dass eine bestimmte Gruppe an Abgeordneten, die zwar nicht die Mehrheit im Parlament haben, ab 25% braucht man, ja, kann man einen Untersuchungsausschuss einsetzen, ohne eine Mehrheit zu haben. Und deswegen haben SPÖ und FPÖ gemeinsam den Untersuchungsausschuss eingesetzt zu den Covid-Hilfen. Und dann war die ÖVP beleidigt und hat gesagt, okay, weil sie haben alleine mehr als 25%, hat es noch nie gegeben, dass eine Regierungspartei das gemacht hat. Wir setzen jetzt auch einen Untersuchungsausschuss ein und nennen den Untersuchung von Rot-Blau und Machtmissbrauch. Und wir waren bei beiden nicht dabei, also bei der Einsetzung, weil wir der Meinung sind, in einem Jahr, wo 2 wichtige Wahlen stattfinden, die Nationalratswahl und die Europawahl, dass dieses wichtige parlamentarische Kontrollinstrument des Untersuchungsausschusses nicht missbraucht werden soll für parteipolitische Sickhack. Und ich glaube, jeder gelernte Österreicher kann sich ausmalen, wie dieses Jahr diese Untersuchungsausschüsse ablaufen werden. Die Parteien werden sich gegenseitig Dreck an den Kopf werfen und es wird die Aufklärung nicht im Mittelpunkt stehen. Deswegen haben wir sie nicht mit eingesetzt, aber dabei sind wir trotzdem, weil alle Parteien dabei sein müssen.
Mhm. Ja. Was wird daraus, oder erste Frage, was wird überhaupt untersucht bei diesem rot-blauen Untersuchungsausschuss?
Ja, das ist auch so eine Sache, weil eigentlich steht in der Bundesverfassung, dass ein Untersuchungsausschuss, jetzt wird es ein bisschen technisch, ich versuche es einfach zu erklären, ja, aber ein Untersuchungsausschuss muss einen abgeschlossenen Vorgang in der Vollziehung des Bundes untersuchen. Bedeutet, vereinfacht gesagt, einen bestimmten Gegenstand, eine bestimmte Sache, in die die Regierung sozusagen verantworten hat. Ja? Corona-Hilfen, das ist erfüllt, ja? Weil da geht es um einen relativ abgeschlossenen Vorgang. Die ÖVP möchte untersuchen, rot-blaue Korruption in den letzten 15 Jahren. Ist das ein abgeschlossener Vorgang in der Vollziehung? Ich weiß es nicht. Deswegen liegt auch dieser gesamte Untersuchungsausschuss gerade beim Verfassungsgerichtshof, der bis nächste Woche darüber entscheidet, ist der überhaupt verfassungskonform? Das heißt, es kann sein, dass wir nächste Woche erfahren, nein, der ist nicht verfassungskonform und dann findet dieser Untersuchungsausschuss gar nicht statt.
Okay, das heißt, man weiß eigentlich inhaltlich noch gar nicht so, um was es geht.
Richtig.
Okay. Ja. Ich finde das mal witzig.
Ja, es ist überhaupt, ich meine, ich bin ja Jurist, ja, und wenn man sich den Untersuchungsausschuss, ist zwar kein Gerichtsverfahren, aber wenn man es vergleicht zum Beispiel mit einem Strafprozess, da ist es so, dass man zuerst die Akten bekommt und wenn man die Akten hat, wenn man weiß, um was geht's, dann lädt man die Zeugen. Bei uns ist es umgekehrt. Wir müssen die Zeugen laden, bevor wir Akten bekommen. Das ist eigenartig. Also wir müssen sozusagen ins Blaue hinein untersuchen. Und deswegen, glaube ich, wären viele Dinge im Untersuchungsausschuss reformierungsbedürftig. Aber ich glaube, vieles in Österreich ist reformierungsbedürftig, wenn ich mal anschaue, mit was du dich auch beschäftigst, ja, mit den ganzen Förderungen in Österreich.
Stimmt, ja.
Ich finde super, dass du das machst.
Danke.
Ich habe da im Vorgespräch gesagt, eigentlich sind wir der Meinung, jetzt wollen wir dich nicht arbeitslos machen, aber dass es ein Wahnsinn ist, dass es solche Portale, dass es solche Unternehmer und so weiter braucht wie dich, die das transparent machen, um was es eigentlich geht. Weil es kann doch nicht sein, dass Förderungen für einfache Bürgerinnen und Bürger so kompliziert sind, dass es Leute braucht, die einem das erklären. Ja, also wie gesagt, finde super, dass du das machst, aber
danke.
Ich glaube, auch da wäre viel reformierbar.
Mhm. Aber weißt du, was noch komplizierter ist? Ich habe jetzt eine neue Firma gegründet. Ein Bankkonto aufzumachen für ein neues Unternehmen ist mittlerweile komplizierter als ein Förderantrag.
Ja.
Bin ich drauf gekommen? Stimmt's?
Ja, na, ich glaube, vieles also, in Österreich. Also ich denke mir, also, wenn wir uns da vergleichen mit Ländern wie mit Estland zum Beispiel oder so, ja, wo du eine GmbH gründen kannst in 5 Minuten, wo fast alle Prozesse in der Verwaltung digitalisiert sind. Also da sind wir echt, und wir freuen uns darüber, wenn der Führerschein digitalisiert wird. Also wir sind da echt so was die Digitalisierung betrifft, in der Steinzeit unterwegs. Und das wird uns halt irgendwann auf den Kopf fallen, weil wir im Wettbewerb mit anderen Ländern jetzt schon so weit hinten liegen. Ich war letztes Jahr mit einer Delegationsreise in Südkorea beispielsweise. Ey, das ist angefangen, wenn du am Flughafen ankommst, ja, man merkt einfach, die sind in einem anderen Zeitalter, was digitale Prozesse betrifft. Und das wird uns früher oder später auf den Kopf fallen. Wir ruhen uns da noch aus auf dem Erfolg, dem wirtschaftspolitischen Erfolg der letzten Jahrzehnte, aber wir sind da echt super hinterher.
Ja, es ist leider, muss man dazu sagen, auch in Österreich generell durch die ganzen Bundesländer, die Verteilungen, es ist ja unterschiedlich. Also der Grad der Digitalisierung ist auch unterschiedlich. Deswegen, wenn du sagst Südkorea, ich war 12 Wochen in Nigeria, die sind auch weiter.
Ja.
Und dann spricht man von dritte Weltland.
Mhm. Okay. Das ist auch so eine Art von Überheblichkeit, von österreichisch, von europäischer Überheblichkeit, weil natürlich war Wohlstand oder ist auch heute noch Wohlstand in Europa und in Österreich im Vergleich mit anderen Ländern ist Wohlstand wahnsinnig stark. Nur, das ist ja ein Blick in die Vergangenheit. Ja? Also wir haben den Wohlstand, weil wir in der Vergangenheit viele Dinge richtig gemacht haben. Das bedeutet aber nicht, dass es so bleiben muss, wenn wir Dinge weiter so machen wie bisher, weil die Welt sich rasant verändert. Und ich bin der Überzeugung, dass sich die Welt in den nächsten 10 Jahren so verändern wird, so stark wie in den letzten 100 Jahren nicht. Und wenn wir da nicht in der Politik Schritt halten, werden wir als Gesellschaft die Konsequenzen spüren davon.
Ja, man muss ja immer der Zeit voraus sein, kann man fast sagen. Ja. Okay, dann möchte ich nochmal kurz zu den Untersuchungsausschüssen zurück. Machen wir mal Kofak. Mhm. Ich habe da, also du machst ja das sehr viel auch medial. Man sieht ja von dir fast jeden Tag schon, kann man sagen, oder 3-4 Mal die Woche, irgendwelche Beiträge dazu mit der Kofak und andere Geschichten. Was ist denn da das angestrebte Ergebnis, sage ich jetzt mal, oder was soll denn da rauskommen oder was denkst du, wird denn da rauskommen?
Also vorweg noch einmal, wir wären der Meinung, es wäre besser, nach der nächsten Nationalratswahl einen Untersuchungsausschuss zu machen, dann könnte man echte Aufklärung leisten.
Und
es
warum nicht, nach der nächsten Wahl?
Nee, weil dann ist nicht eine Wahl direkt bevorstehend, dann fällt die Kontrolle nicht direkt in den Wahlkampf hinein und dann sind alle Parteien ein bisschen entspannter und können sich wirklich der Aufklärung widmen und sich nicht gegenseitig mit Dreck bewerfen. Das werden wir, das prophezei ich, in den nächsten Wochen sehen. Ja? Dass eine Partei gegen die andere irgendwas auspacken wird und das wird Wochen so gehen. Ich glaube, die Österreicherinnen und Österreicher haben genug davon. Ja?
Auf jeden Fall. Also das kann ich bestätigen. Ja.
Also dieses Bild von der Politik ist so schlecht und ich verstehe, dass sehr viele frustriert sind. Ich verstehe auch, dass dann manche sagen, obwohl sie ideologisch eigentlich dort nicht hinpassen, sagen, jetzt mache ich das Kreuz beim Kickl, weil der anders ist als alle anderen. Was eine Lüge ist, weil er selber erstens einmal ist halt mehr Establishment und mehr Berufspolitik als Herbert Kickl geht nicht. Hat nie was anderes gemacht außer Politik. Hat nicht einmal eine Ausbildung fertig gemacht. Und die FPÖ selber, also da gibt es diesen Spruch, ja, hat so einen Rhythmus, Oppositionsbank, Regierungsbank, Anklagebank, das wiederholt sich dann immer so in diesem Kreislauf. Also es gibt von keiner Partei so viel verurteilte Politiker wie von der FPÖ, aber trotzdem sind die Leute der Meinung, jetzt müssen wir mal Protest ankreuzen und dann wählen wir die FPÖ. Und ich kann es irgendwo verstehen, dass man so frustriert ist, ja, weil das Bild, das die Politik abgibt, ist nicht gut. So, jetzt habe ich aber eine sehr Politiker-Antwort gegeben und habe deine Frage nicht beantwortet.
Also trotzdem war es sehr gut beantwortet.
Gut, aber Kofak war die Frage. Ja, Kofak, Untersuchungsausschuss. Was wird rauskommen? Wir glauben schon, das ist unsere These, dass in den letzten Jahren während dieser Covid-Hilfen in Österreich gezählt hast, wen du kennst und nicht, was du kannst. Das bedeutet, hast du eine Hintertür ins Ministerium rein, eine Seitentür, hast du gute Kontakte, werden deine Förderanträge schneller behandelt, kannst du mitreden bei der Ausgestaltung der Förderungen. Du weißt, dass die Förderrichtlinien teilweise so absurd sind. Und da liegt der Verdacht nahe, dass da manche halt sehr wohl auch schon bei der Richtliniengestaltung mitgeredet haben. Und das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass in Österreich dieser Grundsatz gilt. Ich habe das einmal so gesagt, das wirkt ein bisschen so wie der ungeschriebene Artikel 1 unserer Bundesverfassung. Es zählt, wen du kennst und nicht, was du kannst. Und das haben die Menschen satt, weil wir reden immer davon, dass Leistung zählen muss. Ja, auch Sebastian Kurz hat immer davon gezählt, Leistung muss sich wieder lohnen. Aber wo ist die Leistung darin, dass du ein ÖVP-Parteibuch hast oder ein Parteibuch einer anderen Partei, in Wien halt das SPÖ-Parteibuch, damit du das bekommst, was du möchtest. Das beginnt schon bei einer Zulassung zum Christkindlstand in Wien. Ja, bei so ganz einfachen Dingen.
Stimmt.
Da zählt, wen du kennst und nicht, ob du eine gute Leistung erbringst. Und das werden wir, da werden wir Beispiele, glaube ich, herausfinden im Untersuchungsausschuss zu den Corona-Hilfen. Und das kannst du dann in unterschiedlichen Bereichen. Wir sind jetzt gerade zum Beispiel dran beim Finanzamt Innsbruck. René Benko hat ja in einer Eilesgeschwindigkeit seinen Zuständigkeitssitz verlegt von Wien nach Innsbruck 2018, hat sich dadurch Millionen an Steuern erspart.
14 Millionen circa.
Von der Bemessungsgrundlage, ja. Also es waren dann weniger Steuern, die er sich erspart hat, aber wahnsinnig viel Kohle. Und ich habe letztens mit einem Steuerberater geredet, um immer ein bisschen sozusagen, um auch ein bisschen Infos zu bekommen, wie funktioniert das genau mit dieser Sitzverlegung. Und der sagt, Janik, ich kann dir das schon raussuchen, aber ich habe keinen normalen Klienten, der zu mir kommt und sagt, ich will meinen Sitz verlegen, damit ich mir Steuern spare. Weil jeder denkt sich ja, egal ob in Innsbruck oder in Wien, ich zahle gleich viel Steuern. Ja? Also auf die Idee würde niemand kommen, zu sagen, ein anderes Finanzamt erspart mir mehr Steuern. Und das heißt, wir werden auch da genau hinschauen, was da im Finanzamt Innsbruck passiert ist, weil, sagen wir mal so, da verdichten sich die Verdachtslagen, mehr will ich jetzt noch nicht sagen, aber verdichten sich die Verdachtslagen, dass da sehr vieles, alles andere als sauber war.
Genau, ich wollte dir gerade fragen, aber natürlich, wenn du noch nichts dazu sagen kannst, ich wollte mich gerade fragen, wie kann das sein? Kennt man da jemanden direkt? Oder gibt es da irgendwen, der dort am Knopf sozusagen sitzt, der drücken kann? Aber wenn du natürlich.
Ja, ich glaube, man kann sich selber ein Bild davon machen, wenn René Benko, der damals diesen Tuchlaubenkomplex verkauft hat, in Wien hätte die Finanz gesagt, die Bemessungsgrundlage für die Steuer sind über 50 Mille. Und dann in Innsbruck sagt das Finanzamt innerhalb von 4 Wochen, ich meine, das ist die gleiche Behörde, das Finanzamt Österreich, sagen die, na, 36 Millionen. Und er wollte von Wien nach Innsbruck wechseln. Also was man eigentlich nicht macht, weil die Geschäftszentrale von Signa in Wien war. Ich weiß nicht, ich will jetzt da keine Vorwürfe in den Raum stellen, weil bis das nicht bewiesen ist, würde ich mich strafbar machen, wenn ich das mache. Aber man kann sich selber ein Bild davon machen, was da dahinter stecken könnte. Ob er einfach nur nach Innsbruck wollte, weil ihm Innsbruck besser gefällt und das alles großer Zufall war, oder ob vielleicht mehr dahinter steckt. Und das werden wir zu beweisen haben.
Er ist ja aus Innsbruck, was ich weiß.
Er ist in Innsbruck aufgewachsen, groß geworden. Genau.
Deswegen, okay. Ja, bin ich gespannt. Also wie ich das natürlich erfahren habe, habe ich mir auch gedacht, wo kann ich Finanzamt wechseln? Ja. Wie machen wir das schnell? Okay, gut, das ist sehr spannend. Ich habe letztes Mal mit Christian Hafenecker, wie er da gesessen ist, im Interview geredet. Mhm. Eventuell lasse ich mich auch akkreditieren. Das heißt, das sehen wir uns dann.
Im Untersuchungsausschuss, also ja, viel Spaß.
Live-Übertragung ist ja nicht möglich.
Ist nicht möglich und ich glaube, also ich wünsche deswegen viel Spaß, ein bisschen zynisch und ironisch gemeint, aber wie es dort abgeht, dann weißt du, was ich meine mit politischer Schlammschlacht. Ja? Das kann sich kein normaler Bürger, normale Bürgerin vorstellen, wie die Leute miteinander umgehen, nämlich die Parteien untereinander. Und deswegen wäre dringend notwendig, ich fordere das jetzt schon seit Wochen, haben so viele Anträge eingebracht, dass wir eine Live-Übertragung von Untersuchungsausschüssen ermöglichen, so wie Hearings im US-Kongress beispielsweise oder auch im Deutschen Bundestag, damit die Menschen sich objektiv ein Bild davon machen können, was dort abgeht. Dann hätten wir auch nicht diese, weiß nicht, ob du gesehen hast, Sebastian Kurz gestern in der Zeit im Bild 2. Wenn nicht, dann schaust du ja noch nachträglich an, hat da gestern seine große Verteidigung gemacht, nachdem er ja verurteilt wurde, nicht rechtskräftig, wegen Falschaussage im Untersuchungsausschuss und hat dann dort Dinge behauptet, komplett faktenbefreit. Die Menschen könnten sich ein eigenes Bild davon machen, wenn sie auf Video sehen könnten, wie sich der Bundeskanzler dort verhalten hat. Und deswegen fordern wir das. Und es ist mehr als enttäuschend, dass sowohl ÖVP als auch Grüne diese Live-Übertragung blockieren. Für mich aus nicht nachvollziehbaren Gründen. Und ja, aber freue mich, wenn wir uns im U-Ausschuss sehen.
Ja, na, ich würde
Journalisten können ja rein.
Eben, und deswegen würde ich mich, also lasse ich mich auch akkreditieren. Ich würde am liebsten natürlich auch meine Community teilhaben lassen an dem Interview. Ich würde einfach mein Handy aufstellen mit einem Stativ und TikTok oder Insta live machen.
Ja, probier es. Bin gespannt, was Wolfgang Sobotka sagt dann.
Ja, schau, ich weiß nicht, ob ich es probiere. Ich will nicht rausgeschmissen werden. Mhm. Aber es wäre natürlich rein für die Transparenz oder für transparente politische Aktivitäten in Österreich sozusagen.
Logisch. Muss, ja. Ja, logisch.
Ja, gut. Ausbildung, du hast vorher gesagt, Jura hast du studiert. Mhm. Fertig. Mhm. 6 Jahre, glaube ich, habe ich gelesen irgendwo. Also Mindestzeit oder 7?
Ja, Mindestzeit nicht, aber okay. 6 Jahre, genau. Mhm.
Sind das nicht 12 Semester?
Genau. Ich glaub, ja. Mhm. Okay. Aber meine Studienzeit am Juridischen. Nein, ich habe 7 Jahre studiert, erstens, ja. Aber ich habe es dann fertig gemacht, weil ich schon Nationalratsabgeordneter war. Das war dann ziemlich tough. Aber mir war es wichtig, es fertig zu machen. Nicht, weil ich der Meinung bin, jeder muss ein Studium haben. Aber man sollte eine Ausbildung haben, weil irgendwann ist Politik zu Ende, weil man immer aufgestellt wird, weil man immer gewählt wird, was auch immer. Und dann finde ich es schwierig, wenn man abhängig ist von der Politik oder den Netzwerken, die man der Politik geknüpft hat. Sieht man bei Sebastian Kurz, ja? Der ist zwar jetzt als Unternehmer tätig, aber wer sind seine Kunden? René Benko, Signa, also alles Leute, die in dieser Zeit in der Politik sozusagen, wo er ein Netzwerk gewebt hat, was sich jetzt ziemlich als Kartenhaus rausstellt jetzt. Ja? Aber deswegen war mir das wichtig. Aber Mindeststudienzeit war es nicht.
Okay. Und was ist dann so auf Long-Term dein Ziel? Möchtest du in der Politik mal, willst du mal Bundeskanzler werden oder möchtest du eher da in die Richtung gehen, Richter oder Strafverteidiger oder was auch immer?
Ja, letzteres tatsächlich. Also ich wollte schon so als 13-jähriger Strafverteidiger werden. Damals so inspiriert, wir haben diese deutschen Serien geheißen, diese Trash, Richter Alexander Holt und Richterin Barbara Salisch, habe ich super gefunden damals. Funktioniert in der Realität natürlich ein bisschen anders, aber ja, das wäre eigentlich mein Ziel. Also ich will die Anwaltsprüfung machen, ich habe mein Gerichtsjahr auch gemacht schon. Und Bundeskanzler strebe ich jetzt nicht an. Nicht, weil ich nicht glaube, dass Neos in der Regierung dem Land gut tun würden. Das würde ich sehr wohl anstreben, dass wir in die Regierung kommen. Aber ich bin schon realistisch genug, dass wir jetzt eine Partei sind mit 10%, mal mehr, mal weniger. bin da jetzt, habe da auch nicht die utopische Vorstellung, dass wir je 25-30% machen. Nicht, weil ich nicht glaube, dass unsere Ideen nicht gut wären, aber es gibt, glaube ich, in einer funktionierenden Demokratie, wie es die österreichische schon ist, gibt es Parteien, die halt Volksparteien sind, im Sinne von einer inhaltlich sehr breite Aufstellung haben, wie bei uns SPÖ und ÖVP. Ich meine, wenn man sich anschaut, was in der SPÖ für eine Bandbreite ist zwischen Hans-Peter Doskozil und Andreas Babler, das könnten ja zwei unterschiedliche Parteien fast schon sein. Und es gibt halt kleinere Parteien wie die Grünen oder wie NEOS, die halt stärkere inhaltliche Überzeugungen haben. Das meine ich jetzt gar nicht wertend gegenüber den anderen. Ja? Aber wir haben halt ein stärkeres inhaltliches Korsett, ein stärkeres ideologisches Fundament. Aber ich glaube, dann ist halt auch die Bandbreite weniger groß. Ich glaube, natürlich wünsche ich mir, dass wir wachsen. Wir werden auch wachsen, wir werden stärker werden. Aber es braucht in der Demokratie halt so irgendwie Parteien, die ein inhaltliches Korrektiv auch haben und Parteien, die ein bisschen flexibler sind in ihrer inhaltlichen Positionierung. Es braucht beides, glaube ich. Und wir sind halt, glaube ich, eher Zweiteres.
Mhm. Warum bist du eigentlich ursprünglich in die Politik gegangen? Was war so deine Motivation, das überhaupt zu machen? Oder warum?
Also ich war immer schon extremer Politik-Nerd. Meine Mama erzählt immer, dass ich so mit 9 Jahren schon so Wahlplakate nachgezeichnet habe. Das ist ein bisschen freaky, aber also ich habe mich immer schon extrem für Politik interessiert und war dann so in der Schülervertretung und Schülerzeitung und so halt. Also habe so alles Mögliche rumgeschaftelt in der Schule und habe mich aber bei keiner politischen Partei irgendwie daheim gefühlt. Also ich habe mich schon für Politik sehr interessiert, auch für Parteipolitik sehr interessiert, so als 16-, 17-Jähriger, aber fand die Parteien nicht attraktiv. Also die FPÖ kam für mich nie in Frage. Die ÖVP war mal zu konservativ. Die SPÖ, keine Ahnung, hat mich auch nicht angesprochen, so als junger Mensch. Weiß nicht, welche jungen Menschen die SPÖ an, aber mich jetzt damals einfach nicht angesprochen. Ja. War damals auch Werner Faymann und so. Also, ja. Und der grüne Parteichef war damals Alexander Van der Bellen, war jetzt auch nicht unbedingt ein Magnet für junge Menschen, würde ich jetzt mal so formulieren. Und 2013, das war mein Matura-Jahr, wurde NEOS gegründet. Und ich, wenn ich noch erinnere, so Matthias Strolz, also den Gründer von NEOS, fand ich, wäre sicher auch mal ein interessanter Gesprächspartner für den Podcast, weil er hat immer viel zu erzählen. Und ich fand den Matthias einfach auf seine Art und Weise speziell. Ja, so, also ich habe es damals wahnsinnig erfrischend empfunden. Ja, diese Art und Weise, wie er gesprochen hat, wie er über Dinge geredet hat. Und ich habe eine Rede von ihm gesehen über Bildungspolitik und das fand ich einfach richtig cool, weil ich mir gedacht habe, ich kann jeden einzelnen Satz dieser 15-Minuten-Rede unterschreiben. Und bei welchem Politiker ist das schon der Fall? Mhm. Und dann habe ich ihm eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, Matthias, ich will da mitmachen bei NEOS.
Cool.
Habe innerhalb von 3 Tagen eine Antwort bekommen und so bin ich bei NEOS gelandet und geblieben.
Das finde ich cool, dass du da einfach so den direkten Weg gegangen bist und dachte, okay, no risk, no fun.
Man muss fairerweise sagen, NEOS war damals nicht im Nationalrat vertreten. Wir waren eine winzige Partei in Umfragen hinter der KPÖ und so, also komplett irrelevant und klein. Und deswegen war auch der Draht jetzt, also muss man fairerweise schon sagen, wenn man heute der Beate Meinl-Reising eine E-Mail schreibt, bekommt man sicher auch eine Antwort, aber vermutlich von ihrer Mitarbeiterin, nicht nur von ihr direkt. Das war damals halt wirklich wie so ein politisches Startup. Mhm. Ja. Also auch ein anderer Spirit und das fand ich einfach super cool. Und habe dann mit 18, weil dann eine Person ausgefallen ist, ich bin in Innsbruck aufgewachsen, in Tirol, habe dann dort als 18-Jähriger, als Grad Maturant den Wahlkampf geleitet. Also es war alles wirklich so eine Startup-Atmosphäre. Ist auch viel schiefgegangen, hat viel nicht funktioniert, aber ich habe wahnsinnig viel dabei gelernt. Ja. Und genau.
Ich habe das eh mitverfolgt, die ganze Entstehung und die Geschichte der NEOS und so weiter. Ja. Ich fand das eh sehr spannend. Das ist auch, finde ich, relativ, ich will nicht sagen schnell gegangen, dass man jetzt so auf 10, 11, 12% vielleicht bei den nächsten Wahlen schauen. Ich bin gespannt, wie weit oben das geht. Aber so die 10%-Marke halt Richtung geht, finde ich schon stark eigentlich in 4, 5 Jahren.
Es ist erfrischend, dass du das so siehst, weil in den meisten Interviews sagen sie, warum stehen die NEOS nur bei 10%? Warum wachsen die NEOS nicht mehr? Und ich persönlich, also schau, mehr ist immer gut. Nur ich sehe das auch so. Ich war von Anfang an bei NEOS dabei oder fast von Anfang an. In Zeiten, wo wir, also ich hab mir damals gedacht, das ist ein ideelles Projekt. Ich gehe da flyern, weil ich jetzt Zeit habe nach der Matura. Mir taugt das. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe damals nicht geglaubt, dass wir den Einzug in den Nationalrat schaffen. Hat noch nie eine Partei geschafft, außer den Grünen, aber die sind so aus der Umweltbewegung gekommen. Noch nie eine Partei seit 1945 geschafft, aus dem Stand heraus in den Nationalrat einzuziehen. Und deswegen sehe ich das schon mit großer Demut, ja, woher wir kommen auch. Wir haben damals mit knapp unter 5% den Einzug geschafft. Wenn mir damals jemand gesagt hätte, in 10 Jahren stehen die NEOS solide bei 10%, sind im Gespräch, dass sie Teil der nächsten Bundesregierung sein werden, hätte ich gesagt, passt, nehme ich. Also deswegen sehe ich das immer in Relation. Ich verstehe aber, dass sehr viele Leute sagen, hey, ihr müsst mehr machen, ihr müsst stärker werden, damit ihr Relevanz bekommt. Das leuchtet mir schon ein.
Mhm. Na, ich beobachte schon immer so von den Wahlen her, den Umfragen und so weiter. Und ich glaube, das ist nur eine Vermutung von meiner Seite, ich denke, dass es irgendwann so weit kommen wird, dass die NEOS, glaube ich, auch die SPÖ überholen wird.
Ah, gut,
Das ist meine Prognose, aber ich habe jetzt auch keine Kugel, in die ich reinschauen kann, aber ich denke, dass es so kommt.
Ja, ich hoffe, die Prognose stimmt.
Weil leider muss ich sagen, ich habe auch sehr viele Anfragen an die SPÖ rausgeschickt. Ich habe noch leider niemanden da sitzen gehabt. Aber ich habe so das Gefühl, dass sie sich...
Aber ich habe gehört, sie sind sehr mit sich selber beschäftigt. Aber.
Ja, sehr zurückgezogen. Ja, ist wie eine Schildkröte, die sich im Panzer anzieht.
Ja.
Also jetzt nicht von der Schnelligkeit her, sondern generell. Ich bin gespannt, weil ich den ersten hier sitzen habe. Gut. Wie schaut oder was ist jetzt generell so, wenn wir wieder zu den Wahlen gehen? Ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema dieses Jahr, 2024. Da komme ich wieder auf die KOFAG zurück. Ja. Ich habe so das Gefühl, oder jetzt, wenn ich mir natürlich das Ganze anschaue, die ganze politische Landschaft, man hat so das Gefühl, als jemand, der nicht im National ist, als ein normaler Mensch, dass quasi jetzt diese Ausschüsse auch gemacht werden, um Prozente von den anderen Parteien zu klauen. Kannst du das auch so unterstreichen?
Ja, das ist ja der Grund, warum wir gesagt haben, wir haben die letzten Untersuchungsausschüsse, den ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss und den Ibiza-Untersuchungsausschuss, da waren wir mit an Bord. Da haben wir gesagt, okay, das macht Sinn. Es gab so viel ÖVP-Korruption in den Medien, kannst dich noch an die Chats erinnern und so weiter. Also da war einfach so viel zum Aufarbeiten. Da haben wir gesagt, okay, das macht Sinn. Auch der Ibiza-Untersuchungsausschuss hat Sinn gemacht. Und jetzt sind wir eigentlich der Meinung, wir wissen aus diesen Untersuchungsausschüssen wahnsinnig viel. Es ist nicht so, dass da nichts rausgekommen ist. Wir wissen wahnsinnig viel. Wir wissen, was zu tun wäre, für mehr Transparenz zu sorgen, gegen Korruption, gegen Freihandelwirtschaft, gegen Postenschacher. Es liegt auf dem Tisch. Und wir haben schon so viele Anträge eingebracht, eine ewig lange Liste, was wir tun müssten, um das zu beenden, was wir durch die Untersuchungsausschüsse herausgefunden haben. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen wie so, man hat einen Wasserrohrbruch daheim, man weiß, wo das Loch ist, aber statt das Loch zu stopfen, suchen wir nach weiteren Löchern. Die werden wir finden. Ja, wir werden in diesem Untersuchungsausschuss ganz viele neue Skandelchen und Affären finden. Keine Frage. Also das möchte ich nicht falsch verstanden wissen. Wir werden da viele neue Dinge rausfinden. Aber unserer Ansicht nach wäre es besser zu sagen, lösen wir doch mal die Probleme, die wir haben, statt in einem laufenden Wahlkampf einen neuen Untersuchungsausschuss einzusetzen oder gleich zwei. Mhm. Also ja, ich teile auch diese Annahme, dass das jetzt sehr wahlkampfgetrieben sein wird und weniger von der Aufklärung, die dringend notwendig wäre.
Ja, ich finde es eigentlich schrecklich, wenn ich mir so Reden im Parlament anschaue, im Nationalrat, wenn da vorne am Pult jemand steht. Ich finde es schrecklich, dass Politik oder Werbung für die eigene Partei so gemacht wird, indem man die andere Partei anpatzt oder einfach so niedermacht.
Ja.
Ja, und dann einfach auch so während die Reden rausschreit und so weiter. Also das finde ich natürlich komplett respektlos. Und in der Schule kriegst du eine Verwarnung, wenn du das machst.
Also die Verwarnung gibt es ja bei uns auch, das heißt Ordnungsruf.
Ja, aber das ist ja nichts wert, ne, in Wahrheit.
Genau, haben sie nichts wert. Der Anführende der Liste der Ordnungsrufe tut mit Abstand Herbert Kickl. Ich glaube, der hat 27 Ordnungsrufe seit Beginn der Legislaturperiode bekommen. Nur in Relation und nicht, weil ich so brav bin, da gibt es ganz viele andere auch. Ich habe noch keinen einzigen bekommen. Ja. Also man muss schon sehr viel sagen da, um einen Ordnungsruf zu bekommen. Also 28-0 und es gibt ganz viele andere Abgeordnete, die auch noch nie einen Ordnungsruf bekommen haben. Und ich finde auch, also ich finde schon, wo ich schon immer eine Lanze dafür breche, weil der Sebastian Kurz zum Beispiel immer gesagt hat, er findet das Parlament so mühsam, da wird so viel gestritten. Also da würde ich schon kontern und sagen, das ist der Sinn des Parlaments, dass dort gestritten wird. Das ist Demokratie.
Konstruktiv zumindest sollte es sein.
Genau, ja. Aber dass es Streit gibt, Streit ist ein negatives Wort, aber Auseinandersetzung ist doch was Gutes. Also ich kenne schon auch Parlamente, wo es keinen Streit gibt. In Nordkorea oder in China zum Beispiel stehen einem alle gleichzeitig auf und setzen sich gleichzeitig hin und Debatte gibt es da keine. Das ist nicht das Parlament, was ich mir wünsche. Also Demokratie lebt von Streit, aber sie sollte konstruktiv sein, da bin ich ganz bei dir. Also wo wir besser werden können, ist in der Debattenkultur, keine Frage. Ich glaube da schon, dass da die Fehler insbesondere bei einer Partei liegen, die halt wollen, dass das Ganze da immer eskaliert und das immer wieder zum Hochkochen bringen und so. Aber ja, müssen wir uns alle selber an der eigenen Nase nehmen, da bin ich schon bei dir. Aber an sich ist Streit im Parlament, Debatte etwas Gutes.
Mhm.
Ja, ohne Streit Einfalt. Und einfältige Parlamente sind meistens nicht in Demokratien.
Hm. Ich beobachte das manchmal auch aus der Marketing-Sicht und ich glaube, dass es auch eine Marketing-Schiene der FPÖ ist, immer ein bisschen zu polarisieren natürlich.
Ja. Logisch, ja. Mhm.
Aber was kriegt man da? Oder wie viel hoch ist die Strafe, wenn er 27...
Nichts, hat keine Konsequenz.
Also hat keine Konsequenz.
So wie ein Klassenbucheintrag. Aber da fliegt man zumindest irgendwann aus der Schule.
Ja.
Jetzt würde ich jetzt nicht fordern, dass man bei Ordnungsrufen aus dem Parlament fliegt, weil man hat ja das freie Mandat und das ist natürlich gut, dass das geschützt ist. Aber ich finde schon, man könnte über irgendwelche Konsequenzen nachdenken. Es gibt viele Parlamente auf der Welt, die sagen, wir haben so Bußgelder eingeführt und so. Muss man sich gut überlegen, weil es soll natürlich auch nicht so sein, dass ein Nationalratspräsident mit Ordnungsrufen einen Abgeordneten klein machen kann, ja, und wie ganz viele Ordnungsrufe gibt, damit er irgendwie schikaniert. Also muss man sich gut überlegen, Aber dass es ohne irgendeine Konsequenz bleibt, wenn man sich dort aufführt, wie sich manche aufführen, finde ich schon komisch.
Ja, ich muss immer lachen. Wenn man dir die rote Karte in Sobotka zeigt und so, ich habe so lacht. Ich habe Tränen gelacht.
Ja.
Ich glaube, wenn ich im Nationalrat sitzen würde, ich würde nur lachen. Ja. Ich könnte gar nicht arbeiten.
Ja, dann freue dich auf den Untersuchungsausschuss.
Nein, ich bin sehr gespannt. Gut, dann möchte ich noch ein paar Entschließungsanträge durchgehen. Du hast ein paar eingebracht und würde ich einfach nur fragen, um was da gegangen ist. Das kann mir alles anschauen. Zum Beispiel, du hast eingebracht am 31.01.2024 Chance statt Chaos, verpflichtendes Integrationsjahr. Was ist der Inhalt dieses Antrags?
Ja, also da sind wir so ein bisschen tatsächlich, du hast davor die Polarisierung angesprochen, bei dem Thema Integration in der Mitte zwischen den Stühlen, zwischen den polarisierten Welten. Auf der einen Seite der FPÖ, wo ich immer sage, dass die schon vielleicht, wenn man was zugestehen möchte, bei dem Thema ein ganz guter Brandmelder ist. Die zeigt, wo es brennt, die sagt seit Jahren und Jahrzehnten, muss man zugestehen, es gibt Probleme in der Integration, wo viele Parteien sehr lang weggeschaut haben. Die FPÖ ist aber keine gute Feuerwehr, weil sie nicht daran interessiert ist, diese Brände zu löschen, diese Probleme zu lösen, sondern eher ein Brandbeschleuniger. Gießen weiter Öl ins Feuer. Die lieben es, wenn die Probleme eskalieren, weil das ist ihr Geschäftsmodell. Umso größer die Probleme, umso mehr Prozente bei den Wahlen. Und auf der anderen Seite des politischen Spektrums sind Parteien wie die Grünen oder die SPÖ, die sofort, wenn man sagt, es gibt Probleme in der Integration, sagen Rassismus, Nazikarte, ja, so. Also die einen sofort abstempeln, wenn man Probleme anspricht. Und das finde ich ist auch der falsche Zugang, weil die Probleme sind enorm in der Integration.
Was sind so die Kernprobleme?
Ich glaube, dass wir sehr lange zugelassen haben, dass wir eine multikulturelle Gesellschaft, also dass sich eine multikulturelle Gesellschaft entwickelt hat, aber wir keine begleitenden Maßnahmen gesetzt haben. Ich glaube nicht daran, dass Multikulturalität einfach funktioniert, ohne dass man sich darum kümmert. Ich glaube, in Diversität liegt ein Mehrwert. Ich finde, eine diverse Gesellschaft ist toll. Das ist etwas Gutes. Aber man muss sich halt den Problemen auch annehmen, die damit einhergehen. Und beispielsweise in vielen Wiener Bezirken, wo konzentriert auf sehr wenig Fläche sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund leben, insbesondere auch aus muslimischen Communities, wo sehr häufig auch andere Wertehaltungen vorherrschen, glaube ich halt, dass wir sehr viel zu spät begonnen haben zu checken, dass wir halt begleitende Maßnahmen setzen müssen, zum Beispiel in der Bildungspolitik. Also kann mir doch niemand erklären, dass es Sinn macht, und mittlerweile ist es in vielen Bezirken die Regel, nicht die Ausnahme, dass 90% der Kids in der ersten Klasse Volksschule nicht Deutsch als Muttersprache haben. Und auf der anderen Seite haben wir Schulen in Wien, wo dieser Anteil unter 10% beträgt. Ich habe mit Lehrern gesprochen in solchen Schulen, die können dort keinen sinnvollen Unterricht mehr machen. Und sowas anzusprechen und zu sagen, hey, da haben wir ein Problem, aber wir müssen im zweiten Satz über die Lösung reden. Nicht wie die FPÖ zu sagen, was wäre ihre Lösung, Festung Österreich, Mauer rund um Österreich, Remigration, wie sie sagen. Also alle Menschen, die einen ausländischen Namen haben, Migrationshintergrund, remigrieren, abschieben. Das halte ich für super gefährlich, diese Vorstellungen. Das ist nicht meine Lösungsidee, sondern mein Gedanke wäre zu sagen, wir müssen das Problem anerkennen. Und im zweiten Satz reden wir darüber, was können wir tun? Beispielsweise einen sogenannten Chancenindex einführen. Das bedeutet, Schulen zu finanzieren nach ihren jeweiligen Herausforderungen. Vereinfacht gesagt, Schulen zu finanzieren pro Kopf, pro Schüler bekommen sie einen Betrag XY und hat dieser Schüler eine bestimmte Herausforderung, nicht Deutsch als Muttersprache, eine andere Beeinträchtigung oder wie auch immer, bekommt diese Schule für diesen Schüler einen Aufschlag in der Finanzierung. Ja, wird dafür sorgen, dass wir eine bessere Durchmischung haben und dass jene Schulen, die viele Schüler mit Migrationshintergrund haben, auch eine bessere Finanzierung. Das wäre jetzt nur eine Idee. Und der von dir angesprochene Antrag knüpft woanders an, dass wir sagen, nämlich bei, was ich jetzt beschrieben habe, betrifft ja Menschen, die schon sehr lange in Österreich leben. Teilweise in zweiter, dritter Generation. Hier sind oft auch schon österreichische Staatsbürger, aber trotzdem noch so große Integrationsdefizite da sind. Der von dir angesprochene Antrag bezieht sich eher auf jene, die neu zu uns kommen, Asylwerberinnen und Asylwerber. Da sind wir der Meinung, radikale Integration ab Tag 1. Ab Tag 1 müssen wir dafür sorgen, dass die Person bestmöglich integriert wird. Insbesondere bei jenen, wo wir davon ausgehen müssen, dass sie Asyl bekommen. Da ist nur die ÖVP dagegen. Die sagt Integration erst dann, wenn entschieden ist, ob der Asyl bekommt oder nicht. Da vergehen aber oft 2-3 Jahre. Und wir sagen ab Tag 1 Deutschkurse, Werte- und Orientierungskurse, eine enge Begleitung, ein verpflichtendes Integrationsjahr, das all diese Maßnahmen bündelt. Das bedeutet auf der einen Seite, wir müssen geben, anbieten, Maßnahmen, aber auch verpflichten, wenn die Asylwerberinnen und Asylwerber die Maßnahmen nicht erfüllen, dann muss es Sanktionen geben. Und das ist ein bisschen, was ich meine, wir stehen da zwischen den Stühlen. Ich glaube aber, dass es genau diese Integrationspolitik mit Herz, aber auch mit Hirn braucht, damit wir diese Probleme lösen. So, das war echt sehr lang, aber
nein, ich finde, ein wichtiges Thema. Ich finde, das ist eine ausführliche Antwort, weil es braucht es ja in dem Thema, weil es ein breites Thema ist, das Integrationsthema. Es gab ja den Altpolitiker der SPD, glaube ich, Helmut Schmidt in Deutschland, der, glaube ich, 2012 oder 2011 oder 10, ist ja egal, ein Interview gegeben hat beim ARD, glaube ich, war das, wo er sagt, dass eine Integration von europäischen Zuwanderern unproblematisch ist. Das hat so in der Geschichte das gezeigt, weil die Ähnlichkeit in Europa einfach gegeben ist. Und eine Integration aufgrund der kulturellen Hintergründe aus dem Fernen Osten oder wie auch immer, nicht möglich ist.
Ich würde die Aussage insofern nicht bestätigen, dass ich nicht glaube, dass es nicht möglich ist. Das wäre ja sehr ernüchternd. Wir haben ganz viele Menschen in Österreich,
oder
die
schwieriger ist,
ja. Und da würde ich schon, also pauschal kann man es nie sagen, ja. Also weil es gibt natürlich Menschen, insbesondere, ich habe geredet mit einem, der aus Afghanistan geflüchtet ist, selber schwuler Mann ist, ja. Der sagt, er ist, also der tut sich super einfach, sich da zu integrieren, weil der ist ja vor genau dem geflüchtet dort, ja. Also vor diesem Weltbild, vor diesem kulturellen Bild, was dort auch vorherrscht. Also man kann das nicht so pauschal sagen, aber wenn man es ein bisschen verallgemeinern möchte, dann würde ich dieser Aussage auf jeden Fall zustimmen, dass es mehr Integrationsbemühungen im Schnitt braucht für einen jungen Mann, der vielleicht mit einem niedrigen Bildungsgrad aus Afghanistan nach Österreich kommt, als bei jemandem, der aus der Ukraine nach Österreich kommt. Da würde ich zustimmen.
Du bist ja selber, glaube ich, indisch und
koreanisch.
Ja,
genau. Ich bin überhaupt ein ziemlicher Cocktail. Ich bin Viertel Österreich, also jetzt ethnisch, ja, Viertel Österreicher, Viertel Koreaner und halb Inder.
Genau. Okay, so ein richtiger Kuchen zum Anschneiden.
Genau.
Sozusagen mehrere Teile, ja. Ich bin halb Ägypter, Vater aus Ägypten. Deswegen. Okay, na, ich finde diese Debatte halt spannend, wo er das gesagt hat. Ich habe mir gedacht, könnte eventuell ein bisschen was dran sein oder schon mehr was dran sein, dass es hier verschiedene Herangehensweisen in der Integration geben sollte. Mhm. Ja, weil wenn jemand aus Tschechien natürlich früher
genau.
war Tschechien verbunden eigentlich, ja.
Ja. Also wenn du, ich meine, ich weiß nicht, was deine Familiengeschichte ist, wenn du sagst, du hast ägyptische Wurzeln, ja, auch da, wir haben, ich habe auch einen Freund, der ist ganz Ägypter, ja, der kann man nicht so pauschal sagen, aber der bestätigt selber auch, natürlich die ägyptische Community in Wien ist in weiten Teilen halt sehr konservativ, hat ein sehr anderes Bild von Familie, von Werten, als wir, als zumindest die Mehrheitsgesellschaft in Europa. So. Und das bedeutet nicht, deswegen glaube ich nicht, dass es unmöglich ist, aber ich glaube, es braucht halt, man muss dem mehr Aufmerksamkeit schenken. Und die Probleme in der Integration haben wir, weil wir Parteien haben, wie zum Beispiel in Wien, die SPÖ, die jahrzehntelang allein regiert hat, die halt immer gesagt hat, ja, das funktioniert schon irgendwie, muss man nur laufen lassen. Multikulti ist ein Konzept, das läuft von selber. Daran glaube ich nicht. Ich glaube, man muss sich darum kümmern, wenn man will, dass es funktioniert. Und man hat sich nicht darum gekümmert.
Das sieht man ja anhand der Ergebnisse in manchen Bezirken.
Ja.
Muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Gut, dann einen Antrag möchte ich noch durchgehen, bevor wir gleich zum Schluss kommen. Und zwar haben wir hier religiös motivierte Homophobie bekämpfen.
Mhm.
Um was geht es da?
Ich meine, da geht es um ein ähnliches Thema, was wir jetzt gerade angesprochen haben. Wenn man sich Zahlen anschaut, Kenan Günger beispielsweise, ein super Soziologe, auch ein super Tipp für den Podcast, der hat sich angeschaut in einer super Studie, wie ist denn die Wertehaltung unter jungen Menschen, einerseits mit aus migrantischen Communities und Menschen ohne Migrationshintergrund. Und was wir da feststellen ist, hat ein paar so Themen abgefragt, zum Beispiel Einstellung zur Gleichstellung von Mann und Frau oder die Totalabwertung von Homosexualität. Da wurde die Frage gestellt, ist Homosexualität nie okay? Und bei Menschen unter 30 ohne Migrationshintergrund stimmen 10% dieser Aussage zu, sind für meinen Geschmack 10% zu viel, aber 90% sagen, diese Aussage, diese Totalabwertung finde ich nicht gut. Unter jungen Menschen mit einem türkischen Migrationshintergrund zum Beispiel stimmen dieser Aussage 50% zu. In der Community junger Afghaninnen und Afghanen, meistens ist bei Männern dieser Anteil viel höher, aber sind es 49%. Und das Gleiche kannst du halt bei anderen unterschiedlichen Communities sagen. Wie gesagt, man darf trotzdem nicht pauschalisieren, weil es gibt halt die anderen 50% aus den Communities, die dieser Aussage nicht zustimmen. Aber sie sind halt doch überdurchschnittlich hoch. Und deswegen, glaube ich, müssen wir uns Maßnahmen überlegen. Ich finde ja nicht, es geht ja nicht darum, dass jeder mit einer Regenbogenflagge jetzt rumrennen muss. Ja? Also es geht nicht darum, dass man sagt, Man ist mit allem jetzt einverstanden, man kann ja natürlich unterschiedliche Vorstellungen haben, was ist Familie und so, da hält eine Demokratie aus. Aber die Aussage, Homosexualität ist nie okay, ich verachte dich als Menschen, das geht sich, finde ich, in unserer Demokratie nicht aus. Und wenn wir da so hohe Werte haben in den Communities, dann finde ich, müssen wir uns dem annehmen. Mit bestimmten Maßnahmen im Bildungsbereich, auch im Bereich im Umgang mit Asylwerberinnen und Asylwerbern, habe ich eh schon angesprochen, Integrationsjahr. Also dem muss man sich annehmen. Und auch da nehme ich wieder wahr, weil die Parteien, die halt sehr oft dann auf der Regenbogenparade herumlaufen und groß für LGBT-Rechte stehen, wie SPÖ und Grünen, haben mir den Rassismus vorgeworfen, weil ich das angesprochen habe. Also ich finde, das ist halt oft, finde ich überhaupt lustig, wenn mir dann so 50-jährige Politiker, heterosexuelle Männer vorwerfen, ich sei rassistisch. Aber wurscht, ja. Aber lass mal einfach mal so stehen. Ich finde halt, da ist halt sehr viel Doppelmoral dabei, ja, bei diesen Thematiken, weil dann wird es oft ungemütlich, weil dann passen Weltbilder nicht mehr zusammen. Ja, so. Und darum ging es in diesem Antrag.
Ja, das mit Rassismus, das kenne ich. Mir wird auch vorgeworfen, irgendwie so, ja, du bist rassistisch, weil du jetzt mit irgendwen FPÖ-Politiker jetzt zum Beispiel Interview machst, sage ich, hä? Ich bin selber halb Ausländer sozusagen, ja, um es direkt zu sagen. Aber ja, das sind immer so Sachen, wo ich mir so denke, okay. Gut, dann eine Frage noch. Unternehmerische Tätigkeiten. Bist du unternehmerisch aktiv?
Nein, ich bin also nicht. Ich mache zurzeit auch nichts anderes, außer meinen Job im Nationalrat, der zurzeit auch wirklich mehr als tagesfüllend ist mit dem Untersuchungsausschuss oder den beiden Untersuchungsausschüssen. Sonst gibt es schon einige Abgeordnete, die nebenbei noch einen Job haben. Aber
also, warum ich das frage, ist immer, ich finde es nämlich, also ich wollte nicht unterbrechen, ich finde es halt gut oder ich finde es super, wenn vielleicht manche Politiker auch noch unternehmerisch tätig sind, weil dann haben sie auch so ein wirtschaftliches Know-how.
Ja.
Und deswegen wollte ich fragen, ob du es bist oder mal werden willst vielleicht.
Ja, als Anwalt wäre ich ja selbstständig. Also auf jeden Fall will ich das irgendwann, ich habe das glaube ich auch so im Blut, ich will, also die Selbstständigkeit, das reizt mich total. Ist zeitlich zurzeit aber nicht möglich. Und gerade bei einer kleineren Fraktion, weißt du, wir sind 15 Abgeordnete, da verteilt sich die Last halt auf 15 Personen. Bei einer großen Partei wie bei der ÖVP verteilen sich die Aufgaben auf über 70 Personen. Also ja, was anderes. Das heißt, umso größer eine Partei wird, umso leichter ist es auch möglich, dass einige Abgeordnete noch einen anderen Job haben, selbstständig sind. Aber wir haben eher eine so hohe Unternehmerquote bei Neos, bei uns im Club, wie bei keiner anderen Partei. Also Sepp Schellhorn wahrscheinlich ist bekannt. Der Gastronom aus Salzburg, der auch bei uns im Nationalrat sitzt. Aber auch einige andere, die noch ein Unternehmen nebenbei haben. Aber ich bin zurzeit Fulltime-Politiker.
Okay, na, finde ich gut. Ich muss ehrlich sagen.
Aber ich sehe den Punkt total, ja. Ich finde es auch wichtig.
Ich finde, das ist wichtig, so ein bisschen wirtschaftlichen Background zu haben.
Mit vielen guten,
damit ich zum Beispiel mitreden kann, wenn es um wirtschaftliche Themen geht, was sind Lohnnebenkosten, also, weil die ja doch relativ hoch sind in Österreich. Gut, dann, also generell muss ich sagen, auch so von mir persönlich, ich finde es super, was du machst. Ja, also das
danke,
sage ich eigentlich jedem,
kann ich nur zurückgeben?
In verschiedenen Punkten, weil jeder sieht ja den Politiker immer noch, Dankeschön, jeder sieht ja den immer nur so irgendwie in seiner Rolle oder in seiner Partei, aber was da im Hintergrund mit den Entschließungsanträgen gemacht wird, wie gearbeitet wird für die Bevölkerung, die Ausschüsse gemacht werden, das finde ich halt super, das sehen die meisten nicht. Ja, die meisten sehen ja immer nur im Vordergrund diese Fassade oder diesen Menschen, der da vorne steht und jetzt über irgendwas spricht. Aber man ist ja im Hintergrund tätig für die Gesellschaft. Deswegen finde ich super, was du machst.
Und ich möchte auch eine Lanze brechen für den Berufsstand des Politikers. Es gibt wirklich in ausnahmslos jeder Partei gute Köpfe. Und Leute, mit denen ich zwar nicht inhaltlich übereinstimme, aber mit denen man gut zusammenarbeiten kann.
Also auch FPÖ und so.
Ja, auch in der FPÖ gibt es Leute, mit denen ich zusammenarbeiten kann. Wir würden mit ihnen nicht koalieren, weil ich glaube, dass die FPÖ nichts Gutes mit uns als Land, als Partei im Sinne hat. Ja? Bin ich zutiefst davon überzeugt. Aber inhaltlich zusammenarbeiten im Untersuchungsausschuss tun wir trotzdem da und dort. Und auch dort gibt es Leute, die haben eine Handschlagqualität, da kann ich in bestimmten inhaltlichen Themen zusammenarbeiten. Und so auch in jeder anderen Partei. Auch in der ÖVP, bei der SPÖ und bei den Grünen. Und ich finde, es ist schade, du hast es ein paar Mal durchklingen lassen jetzt, dass es so negativ ist, unsere Berichterstattung in Österreich über die Politik.
Ist so.
Da gibt es ganz viele engagierte, tolle Leute, auch in der Politik, die wirklich tagtägliche Bestes geben und wirklich nur das Beste für das Land im Sinne haben. Es gibt viele andere auch und die stehen leider im Mittelpunkt und es wäre schön, wenn wir das ein bisschen ändern.
Ich muss aber dazu sagen, da gebe ich auch großteils den Medien die Schuld, weil ich finde die Berichterstattung in Österreich, wie sie den Politikern, ich weiß nicht, ob du schon mal beim ORF warst, Zeit im Bild 2, glaube ich, gell?
ZIP war ich noch nicht, aber im Zentrum und unterschiedliche
Sendungen. Irgendwo habe ich dich mal gesehen, wo du irgendwelche Fragen beantwortet hast. Ich finde, wenn da das Wort im Mund umgedreht wird und so, das finde ich furchtbar.
Ja, und vor allem Medien, Journalisten, Fernsehen interessiert sich halt dann immer für den Skandal. für den Streit, für die Auseinandersetzung. Wir entscheiden ganz viele Gesetze im Nationalrat einstimmig. Ich weiß die Prozentzahl nicht auswendig, aber ganz viele. Ja? Und darüber wird halt nicht so berichtet. Ja? Aber verstehe ich auch irgendwo, dass da Interesse da ist. Ich glaube, es hat halt in den letzten Jahren sehr zugenommen, diese Fokussierung auf die Polarisierung. Und da würde ich mir ein bisschen mehr Selbstreflexion auch bei den Medien wünschen. Die Politik kann viel besser machen, aber definitiv auch die Medien.
Ja, also Klicks und Reichweite. Auf das wird halt mehr geschaut als auf konstruktive Berichterstattung oder qualitative Berichterstattung. Ja. Ja. Das ist mir so aufgefallen. Gut, dann kommen wir zu den letzten Fragen, und zwar von der Community. Mhm. Sind ein paar lustige Fragen dabei. Die blöden lasse ich weg. Aber ich ist ja unnötig. Gut, persönliche Ziele für die nächsten Jahre. Nehmen wir mal die nächsten 4 her.
Würde ich mir wünschen, dass wir als NEOS in die nächste Regierung kommen. Und ja, das ist schon eine große Kraftanstrengung.
Ja, und persönlich noch irgendwas? Hast du irgendwas angestrebt oder so?
Ja, in den nächsten 4 Jahren würde ich gern früher oder später Erfahrung beim Anwalt sammeln. Also man muss ja als Konzipient sozusagen seine Zeit in einer Anwaltskanzlei absolvieren. Und wenn wir stärker werden, größer werden, auch mehr Köpfe haben, auf die wir Last verteilen können, wäre das super, wenn es klappt.
Mhm. Dann die Frage, was hast du die letzten 12 Monate gemacht, wo du zum Beispiel richtig stolz drauf bist, beruflich? In der Politik irgendwas bewirkt oder privat?
Also mir ist gelungen, glaube ich, darf ich sagen, ohne mich dafür schämen zu müssen, mir ist gelungen, beim Umgang mit jungen Menschen, Fördertöpfen, die da gemacht wurden, Fördertöpfen für junge Menschen im Bereich psychische Gesundheit, gibt noch ganz viel zu tun, aber dass da viel passiert ist, weil wir sehr lang Druck gemacht haben. Auch als Oppositionspartei kann mal was gelingen, dass man was durchbringt, und da bin ich schon stolz drauf, dass wir da auch Bewegung reingebracht haben.
Mhm. Gut, die Frage, warum du bei den NEOS bist, die hast du ja schon ganz am Anfang beantwortet. Dann eine Frage, Sexualisierung von jungen Menschen in der Schule, ist das, also dass man aufklärt und so weiter, wie stehst du dazu?
Ich glaube, wir sollten einfach einen besseren Aufklärungs-, also ich finde, Sex ist halt sowas extrem Tabuisiertes in unserer Gesellschaft, obwohl es das Natürlichste überhaupt ist, weil ohne Sex gäbe es uns alle nicht.
Ja,
also
allein das Wort ist schon manchmal für viele auszusprechen.
Voll, ja. Und ich finde, wir brauchen einfach einen moderneren Aufklärungsunterricht. Was dann viele denken, ja, weil es gerade jetzt mit LGBTIQ irgendwie in den letzten Jahren einfach größer in der Breite auch Thema wurde. Was ich mir schon wünschen würde, ist, dass einfach sozusagen über Homosexualität beispielsweise, also dass es halt im Unterricht vorkommt. Da geht es nicht darum, Kids zu indoktrinieren, sondern 80% der Lehrer sagen, sie haben noch nie im Unterricht etwas über Homosexualität irgendwie eingebaut oder sozusagen eingebunden. Ja? Mhm. Und darum geht es, zum richtigen Alter, in der richtigen Art und Weise, keine Frage. Aber dass man halt den Menschen oder den jungen Menschen die Welt so vermittelt, wie sie halt ist, nämlich vielfältig. Das wäre schon gut. Ja.
Wie gehst du mit dem Druck in der Öffentlichkeit um? Erkennt man dich auf der Straße? Wollen die Leute Fotos machen?
Ja, schon. Mittlerweile viel mehr als am Anfang. Also schon, aber also ich freue mich über jeden, der sagt, hey, ich kenne dich. Die meisten sagen nicht, ich kenne dich von NEOS und ich kenne dich von TikTok. Ja, aber das wirst du kennen. Ne? ich freue mich da eigentlich immer. Sicher gibt es manchmal, keine Ahnung, wenn man am Sonntag irgendwie ungeduscht in der Jogginghose schnell zum Supermarkt geht, um irgendwas einzukaufen. Es gibt sicher Situationen, wo man es nicht so Bock drauf hat. Es ist ewig lang. Also man ist dann trotzdem auch manchmal Privatperson. So.
Ja, aber ich freue
mich,
Mensch.
Ja. Ja, aber ich freue mich eigentlich immer drüber, wenn jemand kommt. Das sind eigentlich immer zu 99% nette Begegnungen. Mhm. Also.
Ja, das finde ich gut. Also ja. Ich sage immer so am Wochenende, ich lasse die Leute in Ruhe, weil ich selber weiß, wie es ist, wenn man angesprochen wird auf der Straße. Und da auch, muss ich sagen, ich glaube, du bist der, hast den größten TikTok-Kanal, glaube ich, von allen.
Oder Politikern, ja.
Von allen Politikern.
Glaube ich, ja. Herbert Kickl ist mehr auf den Fersen.
Ja, gut, den lasse ich jetzt mal weg. Aber jetzt vor allem von allen anderen Parteien und so weiter. Mhm. Finde ich gut. Gut. Dann, ja, Yannick, ich sage Dankeschön fürs Kommen.
Ja, danke dir für die Einladung.
War es ein spannendes Interview. Vielleicht sehen wir uns irgendwas wieder nach den Wahlen vielleicht.
Ja, wir sehen uns nächste Woche im U-Ausschuss.
Ja, ich muss mich da noch akkreditieren. Das muss ich noch machen. Ja. Muss ich meinen Assistenten sagen, Osan, erinnere mich bitte dran, dass ich das mache. Und wir sehen uns dann. Und vielen Dank fürs Interview. Danke, dass du da warst. Und ja, vielen Dank auch fürs Zuschauen, für die Menschen, die hier entweder zuschauen bei YouTube-Kanal oder auf Spotify und Co. Nicht vergessen, den Kanal abonnieren. Möchtest du noch irgendwas sagen?
Nein, super. Bleibt weiterhin politisch interessiert und danke dir für die Einladung.
Ja, na, vielen Dank. Nicht vergessen, ihr könnt den Yannick auch finden auf TikTok, Instagram.
YouTube auch. Aber TikTok und Instagram vor allem.
Genau, wir blenden das alles unten ein. Nicht vergessen, diesen Kanal hier abonnieren. Gerne auch einen Kommentar dalassen. Konstruktives bitte. Keine massiven Beleidigungen. Sowas bin ich kein Fan davon. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.